What's Up Wellbeing, der HR-Podcast für eine gesunde Unternehmenskultur und erfolgreiche New Work-Strategien. Warm-up.
Hey und herzlich willkommen zu What's Up Wellbeing, dem Podcast von Urban Sports Club rund um die Frage, wie können wir mehr Gesundheit, Motivation und Balance ins Arbeitsleben bringen. Ich bin eure Host Sandra Strauß, Chief People Officer bei Urban Sports Club und freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Hier sprechen wir alle zwei Wochen über das Thema Wohlbefinden im Arbeitskontext. Dabei orientieren wir uns an den 8 Pillars of Wellbeing. Heute geht es um einen Aspekt von Occupational Wellbeing, nämlich um Diversity. Über Diversity haben wir schon einmal in einer anderen Folge gesprochen, nämlich mit Jolanda Rother. Jolanda hat uns erklärt, warum Diversity in Unternehmen so wichtig ist, wie wirklich gelebte Diversity konkret aussieht und warum all das auch so ein zentraler Faktor für Occupational Wellbeing ist. Außerdem haben wir darüber gesprochen, wie Diversity, Equity und Belonging zusammenhängen, also Vielfalt, Chancengleichheit und Zugehörigkeit und welche Rolle diese Säulen für Unternehmenskulturen spielen. Also hört gerne nochmal in die Folge mit Jolanda rein, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid. Heute wollen wir das Thema Diversity nochmal aus einer ganz spezifischen Perspektive beleuchten. Und zwar geht es diesmal um das Thema Rekrutierung. Dafür habe ich Sandra Zemke eingeladen. Lange war sie IT-Führungskraft und Projektmanagerin in DAX-Unternehmen. Und sie war lange Zeit auch in der Beratung unterwegs. Dann hat sie vor 5 Jahren das Startup Anonify gegründet. Eine Plattform für Bias-Free Recruiting. Das Ziel von Anonify ist es, durch anonymisierte Bewerbungen das Recruiting fairer zu gestalten und echte Diversity in Unternehmen zu verankern. Herzlich willkommen, Sandra. Hallo, liebe Sandra. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und das wird eine wunderschöne Folge mit einem Doppelpack Sandra.
Ganz genau. Vielen Dank, liebe Sandra, für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ich fange ja sehr gerne an mit unserer beliebten Check-in-Frage, die da lautet, was hast du heute schon für dein persönliches Wohlbefinden getan?
Ja, ich versuche eigentlich jeden Tag und öfter mal am Tag was für mein persönliches Wohlbefinden zu tun. Und es beginnt eigentlich damit, dass ich mir jeden Tag Zeit nehme für ein Frühstück. Wenn ich meine Tochter quasi in die Schule buxiert habe, dann nehme ich mir Zeit wirklich ganz für mich und ganz allein. Und ich möchte eigentlich morgens auch gar nicht viel reden. Frühstück zu essen. Ich finde auch einfach Nahrung sehr wichtig. Ich merke immer, wie es sich anfühlt, gute Nahrung zu mir zu nehmen und schlechte Nahrung zu mir zu nehmen. Wenn ich viel unterwegs bin, merke ich das immer besonders. Und da das auch zu genießen, das ist mein täglicher Wellbeing-Moment.
Ach, wie schön. Klingt großartig. Bei mir hat es heute tatsächlich auch mit Ernährung zu tun. Und zwar hatten wir gerade mit dem Team eine Mittagspause in der Sonne. Und gemeinsam mit Kolleginnen in der Sonne gutes Essen zu sich zu nehmen, das ist so Wellbeing pur. Wir können sagen Social Total. Wellbeing. Es ist Wellbeing auf allen Ebenen und das habe ich ganz doll genossen.
Ein bisschen Urlaub im Alltag, oder?
Total. Workout. Liebe Sandra, mit Anonify wollt ihr Bias-Free Recruiting etablieren, um echte Diversität in Unternehmen zu bringen. Konkret heißt das? Ihr ermöglicht Hiring-Prozesse, die frei von Voreingenommenheiten und Vorurteilen sind. Die spielen ja bekanntermaßen oft eine unbewusste Rolle. Also Recruiter oder Führungskräfte sind sich oft nicht bewusst, dass sie nicht neutral oder objektiv handeln. Es gibt ja dieses berühmte Beispiel, dass ein gleicher Lebenslauf mit gleichen Erfahrungen, gleichen Kompetenzen, aber unterschiedlichen Namen, also extrem unterschiedliche Erfolgsquoten hat. Einmal der Lebenslauf mit einem deutsch klingenden Namen und einmal mit einem nicht deutsch klingenden Namen. Es ist inzwischen sehr bekannt, dass dieser Lebenslauf ganz unterschiedlich bewertet wird und ein großer Faktor für Diskriminierung darstellt. Aber, liebe Sandra, wo findet denn Diskriminierung noch statt, ohne dass es den meisten Menschen überhaupt bewusst ist?
Ja, also im Recruiting-Prozess eigentlich überall. Und das Problem ist ja wirklich, dass unconscious bias, wie das Wort ja auch sagt, unbewusste Verzerrungen sind. Und es kommt daher, dass unser Gehirn einfach so funktioniert. Also unser Gehirn strebt danach, möglichst effizient zu arbeiten. Unser Gehirn strebt auch danach, möglichst wenig zu tun zu haben, muss man ja auch dazu sagen. Und da passiert das dann eben. Und es passiert insbesondere unter Zeitdruck, wo ich ja als HRler öfter mal bin. Also da habe ich einen guten Buchtipp. Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, wen das interessiert. Da kann man nochmal genau nachlesen, was der Unterschied ist zwischen ja, schnellen Denken und langsamen Denken. Und was unser Gehirn eben tut, es packt in Schubladen, weil das in Schubladen packen so einfach ist. Und immer wenn ich Leute treffe, wenn ich Leute neu treffe, tue ich die unbewusst in Schubladen. Nicht nur im Recruiting, auch in der U-Bahn oder in der Nachbarschaft, überall.
Ja, danke für den Buchtipp. Das verlinken wir euch auch in den Shownotes. Und du hast jetzt gerade von den Unconscious Biases gesprochen. Möchtest du vielleicht nochmal kurz erklären, welche unterschiedlichen Biases es gibt und wie sehr sie das Recruiting tatsächlich beeinflussen?
Puh, ja, da könnte ich jetzt stundenlang drüber sprechen.
Let's do it!
Ich suche mir ein paar aus, die, also es gibt hunderte von Biases. Die im Recruiting besonders wirken, sind vor allem sowas wie ein In-Group-Bias. In-Group-Bias bedeutet, ich bevorzuge die Menschen, die in meiner sozialen Gruppe sind, gegenüber den Menschen, die in einer anderen sozialen Gruppe sind. Und diese Gruppe kann beliebig groß sein. Wir können Fans des gleichen Fußballvereins sein oder wir können ja mal in der gleichen Stadt gewohnt haben. Wir können aber auch beim gleichen Ex-Arbeitgeber gewesen sein. Und schon haben wir eine Gemeinsamkeit und wir fühlen uns verbunden und wir fühlen uns irgendwie sympathisch. Das ist ein ganz wichtiger, den gibt's, ich glaube, den kennt jeder, so ein bisschen den so Mini-Me-Bias. Wir bevorzugen immer Leute, die uns irgendwie ähnlich sind, nicht nur im Aussehen, sondern auch in der sozioökonomischen Gruppe. Und das ist besonders im beruflichen Kontext, hat gerade das Thema sozioökonomische Gruppe eine ganz hohe Relevanz. Das zeigt sich eben in bestimmten Universitäten, die bevorzugt werden, in bestimmten Kreisen. Das zeigt sich auch durch Signalwörter, das zeigt sich durch Kleidung, also das ist sehr subtil. Ach so, auch Hobbys im Übrigen, da gibt's auch so Studien drüber, dass bestimmte Hobbys in bestimmten Hierarchiestufen helfen, eher eingestellt zu werden. Also es gibt's ganz, ganz viel. Und im Recruiting müssen wir uns natürlich einerseits damit beschäftigen, was senden wir nach außen als Unternehmen. Also da können wir eben schon durch die Jobanzeige Signale setzen, wo bestimmte Gruppen dann schon keine Lust mehr haben, sich zu bewerben. Und dann eben bei Bewertung von Antworten, bei Bewertung von Lebensläufen, beim Führen von Interviews, ja, da passieren dann eben diese Biases.
Danke dir. Warum ist es nicht nur für die Fairness wichtig, diese Biases im Recruiting zu eliminieren?
Ja, also das ist eine super interessante Frage, weil wir haben uns natürlich viel mit dem Thema Diversity beschäftigt, weil natürlich wir wissen, dass Biases Diversity verhindern, ein Stück weit. Aber im Grunde geht es ja gar nicht nur um Diversity, sondern es geht darum, dass ich die passenden Mitarbeiter finde. Und das ist ja eigentlich, ich sag mal, Diversity war ein paar Jahre ein sehr hipper Begriff. Jetzt ist er eher so ein bisschen negativ belegt, aber es geht doch darum, dass ich in einem Unternehmen die Leute habe, die mich auch weiterbringen als Unternehmen. Und ich will ja innovativ sein, ich will erfolgreich sein, ich will nicht zu viel Risiken eingehen, ich möchte Produkte entwickeln, die meine Kunden auch mögen. Und dafür brauche ich die richtigen Personen. Und da möchte ich eigentlich gerne den Fokus drauf setzen. Und das sind eben ganz oft nicht alles die gleichen Leute, sondern Leute mit unterschiedlichen Erfahrungen, mit unterschiedlichen Hintergründen, die sich auch gegenseitig eben befruchten in kreativen Prozessen.
Also hast du es ja gerade auch schon ein bisschen angedeutet, dass das Thema Diversity nicht ein Selbstzweck ist. Neben dem, was du gerade erwähnt hast, gibt es noch weitere so handfeste Benefits, wenn ich mir mein Team möglichst bunt zusammenstelle?
Naja, gut, da gibt's Studien, die besagen, diverse Teams performen auch finanziell besser als die direkte Konkurrenz. Da muss man aber immer so ein bisschen aufpassen. Es gibt kein, also je mehr Diversität, desto besser, sondern da gibt's auch, ich sag mal, ein optimales Level. Und wir müssen schauen, dass je höher die Diversität im Team ist, dass auch die Anforderungen ans Leadership wachsen. Und wenn mein Leadership nicht mitwächst da gut mit umgeht und gut managt, dann kann das eben auch negative Effekte haben. Aber da sage ich immer, gutes Management hilft am Ende allen. Und wenn wir über Recruiting sprechen, wir sprechen ja nicht nur über Recruiting der untersten Ebene, sondern worüber ich ja auch mal gerne sprechen will, ist über Recruiting des Managements. Mhm. Weil gerade im Management, ich sag mal, da ist es üblich, so in deutschen Unternehmen, dass man mal hier ein Gespräch führt und mal da ein Gespräch führt und dann weiß man schon, was das für ein Mensch ist.
Mhm.
Gerade da, wo das Risiko am größten ist, wo auch, ich sag mal, die Sichtbarkeit am größten ist, wo die, ich sag mal, wenn ich einen neuen Manager einstelle, dann habe ich gleich mindestens die ganze Abteilung, die das irgendwie judged, ob der der Richtige ist. Und auch da sind natürlich, also auch die Menschen haben Bias, ist mal davon abgesehen, aber da stelle ich auch immer die Frage, kriege ich als Manager Vorschusslorbeeren oder kriege ich als neuer Manager nur Misstrauen? Und wenn die Leute wissen, auch die sind durch ein faires Verfahren gegangen, dann kriege ich eher Vertrauen. Wenn die Leute wissen, und ich meine, ich habe jahrelang in großen Unternehmen gearbeitet, das war einer, den kennt man oder mit dem hat man früher mal zusammengearbeitet oder, dann kann man eben auch als Manager mit Misstrauen starten. Und wer möchte das schon? So, also deshalb sage ich, ich sage mal, gute Recruiting-Prozesse helfen nicht nur, die richtigen Leute zu finden, sondern auch in der bestehenden Belegschaft die Akzeptanz zu erhöhen für alles das, was wir machen in HR. Ich weiß gar nicht, habe ich deine Frage beantwortet? Manchmal schweife ich ein bisschen.
Ja, hast du. Und auch, also du hast gerade das Thema Vertrauen angesprochen. Und da möchte ich nochmal unsere letzte Folge in Erinnerung rufen, wo wir zum Thema Vertrauen gesprochen haben. Und wie wichtig das ist, für gerade neue Mitarbeiterinnen tatsächlich in ein Umfeld zu kommen, wo Vertrauen herrscht. Weil das ist, was mir als neue Person in dem Team das Gefühl gibt, ich bin hier willkommen und ich kriege psychologische Sicherheit. Und mit dem, was du gerade ansprichst, komme ich da als Führungskraft rein. Und das Team ist komplett geschockt, dann habe ich da wahrscheinlich mit sehr viel Misstrauen zu tun und der Erfolg oder die Erfolgswahrscheinlichkeit sinkt, schätze ich mal, ganz schön.
Absolut. Also egal, ob als Führungskraft oder als Nicht-Führungskraft, wenn die Leute, die Peers wissen, da hat man wirklich versucht, den Besten zu finden und sich nicht durch irgendwas blenden lassen, weil das wissen die Mitarbeiter ganz genau. Also das ist, die sind nicht doof.
Mhm.
Ne? Die wissen ganz genau dann, okay, das ist jemand, der kann aber besonders gut reden. Ach so, deswegen wurde der oder die auf diese Position gesetzt.
Mhm.
Und dann ist die Frage, also wenn Sales ist, ist es ja dann noch okay. Dann ist es ja wichtig, dass die besonders gut reden können. Aber nicht in jeder Position ist das jetzt die Top-Qualifikation.
Ja. Im Recruiting wird ja ganz oft auch nach dem sogenannten Cultural Fit gesucht. Also nach Personen, die menschlich und kulturell einfach gut ins Team reinpassen.
Mhm.
Ist das aus deiner Sicht sinnvoll?
Ja, ich würde das differenziert betrachten. Manchmal versteckt sich hinter diesem Gedanken zum Thema Cultural Fit nämlich wieder diese Similarity Biases. Das führt dazu, dass wir dann auf einmal ein Team haben von Menschen, die sich allen sehr, sehr ähnlich sind, weil sie alle aus ähnlichen Hintergründen stammen. Und dann wird es natürlich schwierig mit der Innovationsfähigkeit dieser Teams. Das muss ich auch nochmal sagen. Also homogene Teams sind ja nicht per se schlecht. Ja, homogene Teams funktionieren in, ich sag mal, auch homogenen Umfeldern total gut. Die arbeiten nach dem gleichen Prinzip. Du kriegst immer den sicheren Output und da hast du wenig Reibereien, du hast wenig Konflikte. Jetzt ist es aber so, dass wir in einer VUCA-Welt leben. Ja, wir haben so viel Veränderung. Wir wissen eigentlich morgen nicht mehr, ob unser Produkt auf dem Markt eigentlich so noch existent sein kann. Und dann brauche ich eigentlich Leute, die das mitdenken, die nach vorne denken, die vielleicht mir auch mal einen Gedankenanstoß geben. Das ist das, was wir doch als Unternehmen brauchen. Deshalb sage ich, wir sollten uns beim Thema Cultural Fit wirklich Gedanken machen, was ist denn unsere gewünschte Kultur und was ist unsere aktuelle Kultur? Und da als Unternehmen ehrlich drauf zu gucken, ist wirklich gar nicht so einfach. Und deshalb, das ist immer so schön dahingesagt. Wir suchen nach einem Cultural Fit. normalerweise, was ich dann immer höre, ist, ja, wir schicken die Leute auch mit ihren Kollegen irgendwie zum Mittagessen und dann hören wir mal, wie gut hat das geklappt. So, und da sage ich halt immer, Vorsicht, ne? Weil genau die Leute, die dann anders sind, können dann gegebenenfalls anecken. Vielleicht möchte ich jemanden ins Team holen, der ein bisschen aneckt. Diese Kollegen sind im Zweifel nicht geschult, was das angeht, was sie auch fragen sollten, könnten, müssten und wie sie mit vielleicht auch Störgefühlen umgehen. Deswegen brauche ich eigentlich eine Analyse als Unternehmen. Wie ist denn meine Kultur aktuell? Und wo möchte ich denn eigentlich hin? Weil dann kann ich nämlich genau rekrutieren. Ich sage immer den Cultural Add. Also vielleicht brauche ich Leute, die mir genau das mitbringen, was ich heute noch nicht habe. Mhm. Aber wie gesagt, diese Erhebung der aktuellen Kultur, das ist nicht ganz so einfach.
Was du aber auch sagst, ist ja dafür zu gucken, was brauche ich eigentlich für Skills und Fähigkeiten und dass ich mir die Mühe mache als Unternehmen, Cultural Fit genau in Skills und Fähigkeiten zu übersetzen, um dann auch die richtigen Fragen stellen zu können.
Oh, ja, absolut. Also das ist ja, aber das wissen wir, glaube ich, also Recruiter wissen das. Manager nicht immer. Jetzt muss ich dazu sagen, ich komme ja eigentlich aus der Management-Perspektive. Daher denke ich immer, ich darf Manager kritisieren, aber ich will sie da auch gar nicht kritisieren. Das ist einfach, die haben einen anderen Fokus, die machen den ganzen Tag andere Dinge und auf einmal sollen sie rekrutieren.
Jetzt hast du von Diversität im Team gesprochen und jetzt stelle ich mir gerade vor, wir haben ein Team, was sehr divers ist. Sind da nicht eigentlich direkt auch Reibungen und Probleme vorprogrammiert?
Ja, das kann passieren. Wenn Menschen sehr unterschiedlich sind und wenn sie sehr unterschiedliche Ansichten haben, also es muss nicht immer im Streit enden, aber wir haben unterschiedliche Ansichten. Und da müssen vielleicht auch Kompromisse gefunden werden und da muss man sich auch als Team dann vielleicht finden oder irgendwer muss ja dann entscheiden, welchen Weg gehen wir. Und das ist eben das, wo ich sage, da braucht es eine gewisse Managementkompetenz. Mhm. Also wir müssen da als Menschen natürlich lernen, miteinander umzugehen, auch mit Menschen, die anders denken als ich, die anders leben als ich, die eine andere Ansicht haben als ich. Wir brauchen da eine gute Diskussionskultur und auch, und da bin ich auch ein großer Fan von, wir brauchen eine gute Feedbackkultur. Und das klingt so profan, weil alle immer denken, ich weiß ja, wie Feedback geben geht. Aber die meisten wissen es eben nicht. Mhm. Also Feedback geben ist nicht, was du gesagt hast, fand ich gerade total blöd. Das ist kein Feedback, ja. Und ich habe das mal wirklich jahrelang mitgemacht, Feedback-Trainings für Management. Und ich habe da gesehen, wie schwer das ganz vielen Leuten fällt, ein echtes Feedback zu geben. Mhm. Und ich glaube, dass das eine Kompetenz ist, die brauchen wir eigentlich überall im Leben. Weil es geht beim Feedback ja darum, was macht das mit mir? Ne? Also was ist das wirklich, was hat das wirklich mit mir gemacht? Mhm. Weil dann kann mein Gegenüber auch damit was anfangen.
Ja.
Und wenn wir das in Teams etablieren, eine gesunde Feedback-Kultur, wo ich auch die Freiheit habe, dann eben dieses Feedback zu geben und zu sagen, entschuldigt, das hat mich jetzt gerade in dem und dem Bereich aufgewühlt, weil ich da vielleicht eine persönliche Erfahrung mit habe. Das ist so wertvoll. Eben auch in der, natürlich in der Lösungsfindung von komplexen Problemen. Mhm. Und das, also einerseits brauchen wir es, um in diversen Teams eben auch zu performen. Und andererseits bringt es uns aber auch gleich wieder ein Stück weiter in Richtung Innovation.
Du hast jetzt schon mehrmals gesagt, dass mit zunehmender Diversität auch die Anforderungen an Managementkompetenz ansteigt. Mhm. Kannst du da vielleicht so 2, 3 Kompetenzen nennen, die es zusätzlich braucht, wenn eine Führungskraft ein diverses Team leitet versus eher ein homogenes Team?
Ach ja, also ich glaube, diese Eigenschaften, die braucht sowieso immer, egal, aber die treten dann natürlich stärker zutage, nicht wahr? Also ich glaube, natürlich Konfliktmanagement, das ist was, was aber, glaube ich, jede Führungskraft braucht. Ein Stück weit natürlich Feedback, was ich gerade schon gesagt habe, Feedback-Kultur, Coaching-Ansätze, aber eben auch, was ich immer eigentlich am wichtigsten fand, das Thema Kommunikation und auch eigene Triggerpunkte. Also wir haben alle Themen, wo wir schlechter mit umgehen können als mit anderen. Ne? Also es gibt bestimmte Dinge, die mich vielleicht triggern, die sind dir völlig egal und die dich triggern und mir ist das völlig egal. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man da als Manager das auch in sich mal erörtert, seine Triggerpunkte kennt und lernt, dann damit umzugehen, damit ich dann eben nicht meinen Triggern ausgesetzt bin und dann sehr emotional reagiere. Und das ist die größte Aufgabe, aber ich glaube, sie gehört ganz dringend in die Leadership-Ausbildung.
Auf jeden Fall, ja. Du warst auch in einem Forschungsprojekt beteiligt, in dem es um geschlechtsneutrale Interviewfragen in Bewerbungsgespräch ging. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse, die daraus hervorgegangen sind?
Wir sind mit der These da reingegangen, dass Fragen von Männern und Frauen unterschiedlich beantwortet werden können. Und das haben wir auch gezeigt, dass dem so ist. Also das heißt, bestimmte Fragen werden von Männern anders beantwortet als von Frauen. Und jetzt ist natürlich noch die Folge daraus, dass wir dann auch das männliche Gesagte im Zweifel anders bewerten als das weibliche Gesagte. Und natürlich immer im Kontext der Rolle. Also da ist es natürlich ein Unterschied, stelle ich eine Krankenschwester ein oder einen Manager. Wir reden jetzt im Kontext wahrscheinlich eher um das Thema Manager. Und da ist es eben so, dass es weiblich gelesene Themen gibt und männlich gelesene Themen. Wenn ich die Frage sehr, sehr offen stelle und dann die Männer, besonders diese Management-konnotierten und männlich gelesenen Themen, nennen, dass sie dann häufig sozusagen die bessere Antwort gegeben haben, in Anführungszeichen, weil sie eben stärker zum Narrativ Manager passt. So, und das ist auf verschiedenen Ebenen halt schwierig, mal davon abgesehen, dass wir, glaube ich, unser Narrativ Manager, dass wir daran arbeiten müssen, weil wir ja auch, also ich glaube auch du, wenn man sagt, mal einen Manager, dann malst du einen großen Mann mit einer tiefen Stimme. Und wenn du halt sagst, mal eine Managerin, dann denkst du schon vielleicht ein bisschen anders. So, aber was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, wir müssen Interviewfragen so stellen, dass sowohl weiblich gelesene als auch männlich gelesene Eigenschaften abgefragt werden, explizit abgefragt werden. Denn wir sind uns ja einig, sowohl weiblich gelesene als auch männlich gelesene Eigenschaften sind für eine Leadership-Position notwendig. Also es geht nicht nur um Durchsetzungsfähigkeit und Entscheidungsfähigkeit, sondern es geht eben auch um Kommunikationsfähigkeit und Konfliktmanagement. Und so, das, um mal da die beiden Dimensionen zu zeigen. Das heißt, wir müssen in den Fragen, die wir stellen, beides abdecken. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich könnte fragen, erzähl mir von deinem letzten Projekt und wie du es zum Erfolg geführt hast. So. Da kann man sehr, sehr unterschiedlich drauf antworten. Da kann zum Beispiel, also da würde der typische Mann drauf antworten, also ich habe dies und jenes und solches getan und dann habe ich noch dies getan und dann war das Ergebnis. Und eine typische Frau würde antworten, wir haben dies und jenes getan und dann hatten wir da einen ziemlich komplexen Prozess, um da zur Entscheidungsfindung zu kommen und dann habe ich mit dem Team dies und jenes erreicht. Und es sind ja beides valide Antworten. Wir haben ja nur danach gefragt, wie du das Projekt zum Erfolg geführt hast. Wenn ich aber dann frage, erzähl mir von einem deiner letzten Projekte, erzähl mir, wie ihr die Stakeholder befriedigt habt und wie du alle Mitarbeiter mitgenommen hast. War jetzt auch nicht perfekt formuliert, aber somit haben wir die quasi, ja, männlich konnotierten und weiblich konnotierten Eigenschaften beide mit in die Frage geben. Und jetzt können wir nämlich auch bewerten, ob diese Person auch wirklich auf beide Aspekte antwortet.
Macht total Sinn, ne? Weil die ganzen Fragen und Antworten, wie du so vorher gegeben hast, hatte ich natürlich schon als Bilder in meinem Kopf.
Ja.
Surprise, surprise. Was ich auch interessant finde, ist, dass du sagst, dass der Effekt von klassischen Anti-Bias-Trainings oft überschätzt wird. Warum verändern solche Trainings allein unser Verhalten häufig nicht nachhaltig?
Ja, es ist, also ich finde die gut. Ich würde nie sagen, macht das nicht. Ja, es gibt Studien, die zeigen, je mehr Trainings du gemacht hast, desto mehr diskriminierst du dann, weil du dann, ich komme wieder zum Anfang, thinking fast and slow, in Momenten, in denen du schnell entscheiden musst, verlässt du dich noch viel stärker auf dein wissen, denn du warst ja in 20 Diversity-Trainings. Und es geht mir ja auch so. Also ich habe mich jahrelang nur damit beschäftigt. Und trotzdem ist mein Gehirn ja noch so, wie es ist. Und arbeitet noch so, wie es ist. Und ich brauche trotzdem, also ich kann vieles heilen mit Reflexion. Also mit Zeit nehmen, diese Entscheidung zu hinterfragen, gucken, was macht das mit meinem Bauchgefühl, analysieren, woher kommt das. Aber wann habe ich diese Zeit im Unternehmenskontext? So, und deswegen sage ich, wir müssen, also nicht nur ich, die Wissenschaft tatsächlich sagt, wir müssen die Prozesse so aufsetzen, dass es ein Stück weit eben Biases verhindert, Diskriminierung verhindert. Und da helfen uns eben Prozesse und Verfahren, wenn wir uns daran langhangeln können. Ja, und genau das will ich eigentlich machen, da den Leuten helfen, sich da lang zu hangeln, ohne sich ständig reflektieren zu müssen. Und deswegen macht gerne weiterhin Diversity-Trainings, weil es ist wichtig, darüber Bescheid zu wissen, aber verlasst euch nicht drauf, denn ihr verändert damit nicht euer Gehirn.
Viele Unternehmen setzen inzwischen ja auch auf KI im Recruiting, also zum Beispiel für CV-Screenings, Bewerberanalysen oder auch Interviewauswertungen. Was hältst du davon?
Ja, da bin ich vor allem gespannt, was ihr macht. Ich bin da natürlich vorsichtig, denn also ich mache nicht nur Anonify, sondern ich mache auch seit 20 Jahren Digitalisierung. Führe auch gerade immer noch für Unternehmen, ich arbeite immer noch parallel auch in der Beratung, nicht nur im HR-Bereich, führe KI-Systeme ein und weiß einfach, was sie können und was sie nicht können. Sie sind nicht zuverlässig und sie sind immer nur so gut wie die Daten, die ich reingegeben habe und ansonsten auch wie so gut, wie die KI eigentlich gerade arbeitet. Also mir ist es schon öfter mal passiert, dass ich einen Agenten gebaut habe und der hat 4 Wochen super funktioniert und in Woche 5 hat er nicht mehr funktioniert. Und es ist ja nur dadurch aufgefallen, dass Leute da genau drauf gucken. Und deshalb sage ich immer, es braucht, egal ob im Recruiting oder woanders, es wird weiterhin die Menschen brauchen mit Erfahrung, die da drauf gucken. Und die schauen, ist das ein korrektes Ergebnis? Denn das ist ja unsere es ist immer noch unsere Verantwortung. Auch wenn wir an KI-Aufgaben auslagern. Und es kann uns hocheffizient machen. So, und die Frage ist jetzt im HR, die ich mir eigentlich immer stellen würde. Wo brauche ich es wirklich? Und wo bin ich als Mensch genau an der richtigen Stelle? Also ich würde immer sagen, benutze KI in der Optimierung der Job Description. Mhm. Ja, benutze KI dabei, dir tolle Interviewfragen. Du kannst KI genau sagen, das, was ich gerade gesagt habe. Stell mir bitte wertschätzende, genderneutrale Interviewfragen und frage explizit nach weiblichen und männlich gelesenen Eigenschaften. Da kriegst du super Fragen raus. Lädst du die Job Description mit hoch, da kriegst du genau spezifische Fragen. Die sind 100-mal besser, sag ich mal, als das alles, was wir vorher gemacht haben. Und da sind keine persönlichen Daten im Spiel, da ist keine Bewertung im Spiel, sondern das macht dich besser, das macht dich schneller, das macht dich effizienter. Und ich würde nicht, alleine weil ich weiß, was mit der Datenbasis und so weiter, ich würde nicht wollen, dass die Bewerbungen, die bei mir eingehen, die Menschen, die sich entscheiden, sich bei mir zu bewerben, die sich die Mühe machen, eine Bewerbung zu schreiben, dass das durch so eine Blackbox geht und womöglich auch noch automatisiert abgelehnt wird. Das würde ich jetzt als Mensch auch nicht übers Herz bringen, weil ich halt weiß, nach allem, was ich gemacht habe bisher mit KI, ich brauche jemanden, der draufschaut. So, das ist jetzt mal so, ich sag mal, meine emotionale und meine Technikerinnenseite, auf die ich da schaue. Jetzt nehme ich mal die rechtliche Seite, auf die ich da schaue. Wir sind bei personenbezogenen Daten immer im Hochrisikobereich. Das heißt, alles, was wir, wenn wir mit Personendaten da irgendwas mit KI machen, da haben wir auch rechtlich, also auch wenn die KI-Richtlinie jetzt erstmal nur EU-Recht ist und irgendwie noch nicht ganz angekommen, aber das machen wir uns nichts vor, das wird kommen. Und es ist ja auch nicht ganz unsinnig. Wir haben da hohe Anforderungen an die Auditierung, die wir sicherstellen müssen, an die Schulung aller Mitarbeiter, die damit zu tun haben. Und dann sage ich immer, bin ich ja auch Betriebswirtin, schau mal dir dann den Business Case an. Die KI gibt's ja auch nicht umsonst. Die sind ja jetzt mittlerweile, werden auch immer teurer. Die Menschen brauchst du, die schulen. Du brauchst die Menschen, die draufschauen. Und dann frag dich mal, war es vorher nicht vielleicht günstiger? Oder kriegst du es nicht günstiger hin? Und da sage ich immer, durch den Prozess. Ja, nichts ist so schön wie eine One-Click-Bewerbung für einen Bewerber, weil er muss sich überhaupt keine Gedanken machen und schickt es einfach so, und du kannst dann das aussortieren. Deshalb sage ich, und das also auch alle Studien, die sich jetzt mit Diagnostik und so weiter beschäftigen, sagen auch, also Diagnostik einsetzen in einen Prozess schadet nicht der Candidate Experience und der Akzeptanz der Menschen, die da draußen sind. Aber sie erhöhen eben die Qualität der Kandidaten.
Ja, du hast ja auch so ein bisschen angedeutet, wie wir es bei uns machen. Ich habe gerade schon ganz erleichtert zugehört.
Ja,
wir nutzen es wirklich ganz stark für die Prozessoptimierung. Also ja. So Kleinigkeiten, die für Recruiting aber nicht Kleinigkeiten sind. Terminierung. Ne, das ja. Macht einen riesen Unterschied und setzt einfach Kapazitäten frei, dass wir uns wirklich auf die Menschen konzentrieren können. Du hast Interviewfragen gesagt, Job Description, Stellenanzeigen. Dafür nutzen wir es definitiv.
Ja.
Wir hatten einen Testballon laufen zum Thema Transkribieren von den Interviewgesprächen selber. Mit gemischten Ergebnissen, weil, ne, so, wir kommen da gleich nochmal zu sprechen, wenn jemand in einer bestimmten Sprache nicht flüssig antwortet, dann kommt auch die KI an Grenzen. Also das war schon ein schwieriger Pilot. Und ansonsten ist für uns auch immer wichtig, dass da noch ein Mensch ist, der darüber entscheidet und darüber guckt, weil wir einfach über die wertvollste Ressource im Unternehmen sprechen, nämlich tatsächlich den Menschen. Und
absolut.
Das ist ein hohes Gut und ja, ich kann dem da total zustimmen, was du gerade gesagt hast.
Und? Wir sollten ja auch nicht vergessen, was die BewerberInnen möchten. Und wenn wir die fragen, möchtet ihr eigentlich, dass eure Bewerbung durch KI bewertet wird, dann sagen die meisten eben auch, nee, das möchte ich eigentlich nicht. Jetzt sind wir gerade wieder im Arbeitgebermarkt. Das heißt, da ist es ein bisschen komfortabler. Da kriegt man trotzdem im Zweifel noch genug Bewerbung. Aber das wird sich auch wieder ändern.
Aktuelle Studien zeigen ja auch, dass selbst KI-Modelle kulturelle und sprachliche Biases reproduzieren können. Also passiert eigentlich gerade eine Automatisierung von bestehenden Vorurteilen?
Genau. Also wenn du solche Daten natürlich reingibst, also vor allem historische Daten, wenn du KI mit historischen Daten trainierst und die historischen Daten sind natürlich strukturell schon verzerrt. Das war das ganz klassische Beispiel. Das ist ja dieser ganz alte Fall, als Amazon mal KI eingesetzt hat und auf einmal wurden halt nur noch Männer durchgelassen. Das war genau dieser Fall, wenn man die historischen Daten reingegeben hat. Es gibt im Bereich Recruiting tatsächlich einige Projekte, die versuchen, diese Daten so zu bereinigen, dass sie nicht mehr diskriminieren, mit sehr, sehr viel Aufwand. Und wie gesagt, da frage ich mich immer, warum machen wir so viel Aufwand? Und ich beobachte da leider, also dieser ganze Aufwand, den da die Arbeitgeber betreiben, der spiegelt sich bei den BewerberInnen. Ja, die sind ja auch nicht von gestern. Da findet so ein Stück weit ein Wettrüsten statt. Ja, wenn ich weiß, meine Bewerbung wird erstmal durch eine KI gejagt, dann optimiere ich meine Bewerbung auf KI. Also da gibt es Tools, die genau für andere KI-Tools meine Bewerbung optimieren. Es gibt Tools, die mich coachen während eines Jobinterviews, die mir die Antworten quasi einflüstern. Also auf jede Effizienzmaßnahme, die da von den Arbeitgebern kommt, die nur sozusagen auf die Effizienz der Arbeitgeber gemünzt sind, reagiert der BewerberInnenmarkt. Und superschnell. Also deshalb frage ich mich, wieso entspannen wir uns da nicht ein bisschen und machen das, was wir eigentlich doch gut können, vielleicht ein bisschen unterstützt, ja, also wenn wir doch, und das ist ja das, wofür ich jetzt jahrelang gearbeitet habe, wenn wir doch in der Lage sind, digital 2 Runden durchzuführen, wo wir wirklich Bias verhindern können, dann können wir doch, wenn wir dann wissen, okay, die Person passt echt gut und die Person und die Person, dann können wir doch ganz entspannt in so ein Interview gehen, weil wir wissen, objektiv ist diese Person unter den Top 3. Und dann kann ich ganz entspannt in dieses Interview gehen, weil ich weiß, die Person ist qualifiziert. Dann kann ich ja nochmal schauen, Und dann sage ich ja immer, und wenn du dann Quoten hast, ja, wenn du dann ein Team hast voller Männer und sagst, dem wird aber mal eine Frau gut tun, dann stell halt die Frau ein. Du hast gesehen, sie passt. Ja, oder wenn du umgekehrt, ja, wenn du zu viele Frauen in der Abteilung hast, kann auch mal ein paar Männer helfen. Also es geht ja auch um, ja, eine gute Mischung, oder? Und dann kannst du auf diese Dinge, die du dann, oder du brauchst vielleicht jemanden, der mal ein bisschen älter ist, weil du ein sehr junges Team hast. Da kannst du dann genau drauf gucken, weil du dann genau weißt, der passt aber trotzdem.
Mhm.
Weil es ist ja nichts schlimmer als, ich sag mal, Quotenfrauen, die du nur einstellst, weil sie eine Frau sind, wo andere Menschen glauben, du hast sie nur eingestellt, weil sie eine Frau ist.
Mhm.
Und du kannst durch den Prozess aber zeigen, jetzt Unsinn. Ja, mhm. Die war einfach total gut.
Ja, und ich glaube auch, es ist ja für beide Seiten wichtig, ne, dass es diesen Match im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich gibt, ne, weil
ja.
Das Risiko liegt auf beiden Seiten.
Und absolut.
Das Wetthocheifern, wie du es gerade gesagt hast, bringt ja am Ende keinen was, weil am Ende müssen Menschen miteinander arbeiten und da tritt man sich doch besser authentisch gegenüber und schaut sich in die Augen schon im ganzen Prozess.
Und am Ende, wie schade wäre es, wenn durch diese ganzen Dinge wir dann irgendwie die optimale Person übersehen, weil wir so viel Technik und so viel Blackboxes um uns rum haben, weil wir uns gar nicht mehr sozusagen getroffen haben.
Ja.
Auf gar keiner Ebene.
Aus deiner Perspektive, wie steht Deutschland eigentlich da im Vergleich zu anderen Ländern, wenn es um diskriminierungsfreies Recruiting geht?
Oh je, liebe Sandra. Das ist wirklich, also, es ist nicht so, dass Deutschland ganz schlecht ist und alle anderen sind super. Aber in vielen anderen Ländern, die sind einfach sehr viel weiter. Zum Beispiel, wir wissen, dass in UK und in den USA schon seit Jahren keine Fotos mehr auf die Bewerbungen geklebt werden. Bei uns, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich habe noch sehr, sehr viele Bewerbungen mit Foto drauf bekommen. Es ist dann auch so, dass wenn ich mal eine Bewerbung ohne Foto bekomme, das schon irgendwie seltsam ist. Ich glaube, da gibt es jetzt mehr Leute, die es auch ohne Foto schicken. Aber es ist immer noch nicht Standard in Deutschland. Und das Problem ist halt, dass wir ja immer noch Menschen sind. Und wir connecten einfach mit einem Foto direkt ganz anders als mit einem Blatt Papier mit Zeichen drauf. Und somit haben die Bewerbungen, die ein Foto haben, dann einen Vorteil gegenüber den Bewerbungen, die kein Foto haben. So, und jetzt zum Thema Foto. Ich habe noch eigentlich, mache ich das eigentlich immer von Anfang an. Ich habe noch gar keine Studien zitiert.
Sehr gerne, ich freue mich.
Ja, ich bringe jetzt mal ein. Also es gibt eine Studie, die ist schon ein bisschen älter aus Israel. Und Israel deswegen zu der Zeit, weil in Israel es da schon relativ üblich war, auch kein Foto zu schicken. Also ne, das war so eher 50-50. Manche haben es geschickt, manche nicht. Was man festgestellt hat, ist, dass bei Frauen, also überdurchschnittlich attraktive Frauen, diskriminiert wurden im Bewerbungsprozess. Überdurchschnittlich attraktive Männer nicht.
So. Uiuiui.
Und es war also für Frauen sogar besser, dann kein Foto zu schicken, als dass sie sozusagen überdurchschnittlich attraktiv waren. So, führt für mich dann immer dazu, dass wenn ich dann mal wieder Fotos machen gehe, dass ich dann wirklich der Fotografin sage, bitte retuschiere die Falten nicht weg. Ich brauche die, weil aufgrund meiner Falten mir Kompetenz zugesprochen wird, oder? Und gerade wir Frauen, wir optimieren uns auch auf Bildern und so weiter. Was denn aber für, ich sag mal, Managementpositionen insbesondere eher hinderlich ist. Für Männer ist das alles ganz egal. Aber die Frage ist ja auch bei dieser Studie gerade, warum ist das so? Und die Thesen, also niemand weiß es so ganz genau, aber die Thesen sind erstens gerade in dem Bereich erstes Screening in Unternehmen arbeiten oft junge Frauen. Und diese junge Frauen haben eben auch ein gewisses Bias, dann attraktive Männer zu bevorzugen gegenüber attraktiven Frauen, womöglicher Konkurrenz. Aber auch wissen wir ja auch aus der Sozialforschung, dass wir insgesamt Nettigkeit und Kompetenz, wenn du das auf so einen Graphen aufbaust, dann kann es sein, dass es kompetente Männer gibt, die auch nett sind. Aber bei Frauen ist das immer getrennt. Also Frauen sind entweder kompetent oder nett. Das in der in der Wahrnehmung, in unserer soziokulturellen Wahrnehmung, da müssen wir nur mal einen Tatort gucken oder so. Die Frauen, die Firmen leiten, das sind immer so ganz unangenehme, so ganz kalte und meistens haben die auch irgendwo Dreck am Stecken. Dieses Bild wird auch weiter reproduziert. Das führt eben auch zu, jetzt ist, ich sag mal, Likeability ist der Begriff, eine Sympathie. Der wird natürlich auch verbunden mit der Attraktivität. Das heißt, je höher die Likeability, je höher die Attraktivität, je netter du aussiehst, desto geringer wird deine Kompetenz wahrgenommen, insbesondere im Bereich Führungskompetenz.
Danke für die Studie. Ich glaube, das ist so wahnsinnig wichtig, das in die Welt zu schreien, was du gerade sagst. Das müssen wir verändern.
Ja, also liebe Frauen, nicht die Bewerbungsfotos retuschieren oder lass Zeit weg.
Ich würde gerne als nächstes mit dir auf unseren Wellbeing-Kompass schauen. Das ist eine repräsentative Studie zum Thema Wellbeing am Arbeitsplatz, die wir als Urban Sports Club in 5 europäischen Ländern durchgeführt haben. Ein Ergebnis der Studie war, dass nur 1/3 der Beschäftigten sich in ihrem Job wirklich wertgeschätzt fühlen.
Das glaube ich wohl.
Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass Wertschätzung ein riesiger Hebel für Wellbeing am Arbeitsplatz ist. Und wenn wir über Rekrutierung sprechen, glaubst du, es wird unterschätzt, wie früh Menschen entscheiden, ob sie sich in einem Job respektiert fühlen, wertgeschätzt fühlen?
Absolut.
Oder auch nicht? Und findet das auch schon im Bewerbungsgespräch statt oder im Prozess?
Absolut, absolut. Das ist, ich glaube, Wertschätzung ist eines der wichtigen Kriterien, die ich als Bewerberin spüre im Recruiting-Prozess. Interessieren die sich eigentlich für mich? Oder bin ich da nur eine Nummer? Ich rede ja einfach auch viel mit Menschen darüber, weil nach dem, was ich mache, kommen auch viele Menschen zu mir und erzählen mir ihre Recruiting-Erfahrungen.
Ihre schlechten Recruiting-Erfahrungen.
Besonders ihre schlechten Recruiting-Erfahrungen. Und da war jetzt eine wirklich hochqualifizierte Frau, die hat sich auf eine Stelle beworben. Das war eine Projektmanagerin, eine erfahrene. Und die wurde im Gespräch mit ihrem Manager, der hat quasi so Sachen abgefragt, wie als wäre das so eine Prüfung. Also was ist der kritische Pfad? Ja, was bedeutet Arbeitspaket? Oder also solche Dinge, wo sie dann dachte, was ist denn hier los? Und die hat sofort nach diesem Gespräch, hat die auch eine lange E-Mail geschrieben, wo ich immer denke, liest keiner. Aber warum sie sich einfach überhaupt nicht wertgeschätzt gefühlt hat in diesem Gespräch. Und der hat wahrscheinlich gedacht, naja, ich suche mir jetzt mal ein paar Sachen raus, weil ich muss ja abprüfen, ob die Frau auch kompetent ist. So, aber also, dass das nicht die richtige Art von Fragen sind, so das hätte er auch googeln können. So, also es gibt eine Art, und ich sage immer, ich kann einen Menschen befragen, als wäre ich der Kommissar und er der Dieb. Ja, oder ich kann jemanden befragen, als wäre ich die Journalistin und du wärst der Promi und ich interview dich für die Gala. Ja, das sind zwei große Unterschiede. Und die Frage ist, wie möchten wir, dass diese Kandidatin sich fühlt? Mhm. Und ich glaube, wir möchten lieber, dass sie sich fühlt wie der VIP, als wie der Kriminelle. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir diese Wertschätzung, und Wertschätzung ist dann eben auch, ich wähle die Fragen aus, die dann auch ein gutes Gefühl geben. Zum Beispiel, und das wissen wir ja mittlerweile alle, dass es eine blöde Frage ist, aber was ist deine größte Schwäche, ist keine Frage, die mir ein gutes Gefühl macht, sondern da fühle ich mich direkt schlecht bei. Und das ist so ein Unsinn. Ich wurde mal gefragt, welches Tier wärst du? So, und da habe ich mich gefragt, was ist denn jetzt, vor allem du fragst dich ja dann als Kandidat die ganze Zeit, was ist denn hier die gewünschte Antwort, oder? Was bin ich jetzt als Bär, bin ich jetzt höher qualifiziert als
Spinne.
Ja. So, aber dann wirst du natürlich gefragt, und warum hast du das Tier ausgewählt, aber so ein Quatsch. Also wirklich, da ist die Forschung eigentlich weit genug, dass ich weiß, ich muss nach persönlichen Erfahrungen fragen. Wenn die persönlichen Erfahrungen nicht da sind, dann gebe ich eine fiktive Situation vor und sage, wie würdest du dich verhalten, um mich da anzunähern.
Mhm. Ich glaube, wir könnten ein schönes Buch darüber schreiben, über die unsinnigsten Bewerbungsfragen im Gespräch, ne? Einer dieser Favoriten ist auch, die wahrscheinlich auch nur Frauen gestellt wird, die Pflegeverantwortung für Kinder haben. Oh. Wie möchtest du das denn mit deinem Kind in Vereinbarung bringen?
Und da habe ich halt schon gesehen, wie ich mein Gegenüber, das auch weiblich war, getriggert habe, weil ich gesagt habe, das Kind hat ja auch noch einen Vater. Mhm. Und da habe ich gemerkt, oh wow, da habe ich einen wunden Punkt getroffen bei meinem Gegenüber. Und da wusste ich, das Gespräch ist beendet. Mhm. Kann jetzt noch sonst was sagen, aber das hat ja gar nicht gefallen.
Wenn wir schon beim Thema sind, was können Führungskräfte konkret tun, um ihre eigenen, da sind wir, Bewertungsmuster bewusster wahrzunehmen?
Ja, was können Sie tun? Also was ich immer sage, was Sie tun sollen, ist auf jeden Fall, also Sie können mal auf so eine Schulung gehen. Ne? Also ich bin nicht per se gegen Anti-Bias-Trainings. Also Sie sollten mal auf eine Schulung gehen, um sich ein paar Studien anzuhören, die halt zeigen, dass wenn du eine bestimmte Herkunft hast, dass du es dann schwerer hast. Wenn du eine Frau bist zum Beispiel, die, das finde ich ganz verrückt, weniger Elternzeit genommen hat als gesellschaftlich normal, dass du dann diskriminiert wirst in der Bewerbung, weil wir einfach ein großes Narrativ der Rabenmutter noch in Deutschland haben. Also du bist, wenn du dann, ist sehr komisch, die war nur 3 Monate zu Hause und die hat ein Kind bekommen, also die, irgendwas muss mit der nicht stimmen, ne? Und dann, zack, bin ich aussortiert. Ach, dass ich, wenn ich Schauspieler instruiere, Dinge zu sagen vor einer Menge von Menschen, ein Mann und eine Frau, und sie sagen genau die gleichen Dinge in der gleichen Intonation, dass dann trotzdem die meisten Menschen in der Menge dem Mann die höhere Kompetenz zusprechen. Wenn das, also das, glaube ich, sollte ich mal gehört haben. Mhm. So. Und dann muss ich mir Zeit nehmen, zu reflektieren, warum habe ich bestimmte Dinge so entschieden, wie ich sie entschieden habe? Oder warum sind Gespräche so gelaufen, wie sie gelaufen sind? Das braucht aber auch ein großes Stück Selbstreflexion. Mhm. Es gibt ja, ich meine, ein Manager hat ja ständig Gespräche mit seinen Menschen nach jedem Gespräch kann ich reflektieren. Was hat mich besonders geärgert? Warum hat mich das geärgert? Was hat es wirklich mit mir gemacht und wieso? Ja, also das ist auch immer wieder, finde ich, ein Stück Persönlichkeitsbildung, eigene Persönlichkeitsbildung, wenn ich mich mit Menschen auseinandersetze. Und ansonsten ist es immer gut, vielleicht mehrere Leute auf eine Entscheidung drauf gucken zu lassen, nicht alles selbst zu entscheiden, nicht alles schnell zu entscheiden. Das hilft insgesamt, glaube ich, bessere Entscheidungen zu treffen.
Danke, liebe Sandra. Wir kommen jetzt auch schon zur nächsten Kategorie, unsere beliebten Hacks und Flops.
Hacks und Flops.
Mit Blick auf Occupational Wellbeing, was ist, kurz zusammengefasst, dein persönlicher Hack in puncto Diversity und was hat sich als Flop herausgestellt?
Also mein persönlicher Hack, habe ich jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt, nimm dir Zeit zu reflektieren nach Gesprächen. Und schau, was es mit dir gemacht hat und warum. Was ich auch schön finde, ist, gedanklich mal Antworten, die ich von einem Mann bekommen habe, mir zu überlegen, wie würde ich das aufnehmen, wenn das eine Frau zu mir gesagt hätte oder umgekehrt. Das bringt manchmal einen Aha-Effekt, ja, warum ich manche Dinge so einschätze, wie sie sind. Deswegen immer mal switchen. So, mein Flop, liebe HRler, ich weiß, ihr wollt nicht diskriminieren. Ich weiß das. Niemand, also ich bin da ganz sicher, dass ihr nicht diskriminieren wollt. Aber deswegen davon auszugehen, dass ihr es nicht tut, es ist einfach nicht wahr. Es tut mir leid. Ihr diskriminiert trotzdem. Ich diskriminiere jeden Tag. Und wenn ich es nicht reflektiere, dann fällt es mir nicht mal auf.
Danke. Schwierig, da jetzt die Kurve zu kriegen, aber wir probieren es trotzdem, dass wir gemeinsam nochmal für unsere Zuhörerinnen zusammenfassen, was so die Key Takeaways sind. Und ein Teil hast du gerade auch gesagt und ergänzt mich auch gerne im Gespräch, ist, es gibt so viele Biases und sie begleiten uns ständig und immer und überall. Und die Kraft der Reflexion, sich dessen mal immer wieder bewusst zu sein und innezuhalten, um dann uns selber zu reflektieren, auch wenn wir denken, wir wären doch so aufgeklärt und haben so viele Trainings durchlaufen. Wir können alle und ständig wieder, immer wieder von unseren eigenen Biases überrannt werden. Das Zweite, wo wir auch, glaube ich, gut drüber gesprochen haben, ist das Thema, wie nutze ich eigentlich KI gut zum Thema Rekrutierung? Und auch da lasst uns Mensch bleiben und von Mensch zu Mensch miteinander sprechen und die KI nutzen für Prozesse, sicherzustellen, dass wir faire Prozesse haben und dass es sowohl für die endgültige Entscheidung, also die finale neue Mitarbeiterin oder der neue Mitarbeiter, einen fairen Prozess gab, um zum Thema anzukommen, dass das Team oder die Teams auch akzeptieren, wer da ins Team kommt.
Ja.
Aber auch für alle anderen, wenn ich Kandidatin absage, zu wissen, es war ein fairer Prozess und ich kann mich darauf verlassen, dass ich durch einen fairen Prozess gelaufen bin und die Absage auch Hand und Fuß im Zweifel hat. Also da wirklich die KI gut nutzen für Prozesse und Struktur. Wenn es aber dann um die Bewertung der Person und der Kompetenz geht, uns auf die Menschen zu verlassen.
Ja.
Und dann, und davon bin ich immer noch ganz bewegt und ich suche, glaube ich, noch ein bisschen nach den richtigen Worten, hast du so viele traurige, dennoch wahre und anschauliche Beispiele dafür gebracht, wie Diskriminierung ganz häufig noch für weiblich gelesene Menschen im Alltag und insbesondere auch in dem Arbeitsumfeld und in der Rekrutierung stattfindet. Und dass diese Diskriminierung ganz häufig auch zwischen Frauen stattfindet, was das eigentlich noch trauriger macht. Und die Studie aus Israel finde ich auch nochmal ganz wichtig hier zu erwähnen. Und wir verlinken euch die auch in den Shownotes. Sich wirklich dessen bewusst zu sein, wie können wir uns davor schützen und das einfach besser machen, dass es aufhört, dass das Gleiche gleich bewertet wird und wir nicht in Gender-Diversity-Traps reintrappen.
Und lass mich da bitte nochmal ergänzen. Ich rede natürlich oft über das Thema Gender Diversity, weil jetzt bin ich nun mal eine Frau und habe das natürlich auch oft erfahren. People of Color haben da nochmal ganz andere Themen. Menschen mit Kopftüchern haben da nochmal ein ganz anderes Problem. Denen wird auch ganz häufig die Kompetenz abgesprochen. Also die dürfen wir nicht vergessen. Und das ist natürlich, ich meine, alles das, was wir machen, möchte natürlich all diese Menschen sozusagen den gleichen Chancen geben.
Ja. Ja, danke, ganz wichtig. Danke dafür. Und ich glaube, last but not least, was du auch ganz eindeutig gesagt hast, lasst uns besser werden zum Thema konkretes Feedback geben und beim Feedback bei uns anfangen. Nicht über die anderen sprechen, lass uns bei uns anfangen. Was ist da gerade eigentlich mit mir passiert in einer bestimmten Situation? Und an Kommunikation üben, wie ich das dann auch gut meinem Gegenüber auch vermitteln kann.
Genau. Und das kann ich gut im Recruiting. Das kann ich gut, aber auch als Manager jeden Tag im Office und ich kann super gut auch in der Familie mit meinen Kindern.
Sehr gut. Last but not least, und dann bin ich auch durch, hast du auch gesagt, was der Wert von Diversity ist, wo aber vielleicht auch Grenzen von Diversity sind. Also wegzukommen, diverse Teams so als Selbstzweck zu definieren, sondern wirklich zu überlegen, welche Kompetenzen, welche Fähigkeiten, welche Teamzusammensetzung brauche ich eigentlich? Und dann ist Diversity sicherlich ein großer und wichtiger Aspekt davon, aber es sollte nicht einfach ein losgelöster Selbstzweck sein.
Genau. Die Diversity ergibt sich quasi aus und nicht nur aus der Hautfarbe oder aus dem Geschlecht, sondern eben aus unterschiedlichen Qualifikationen, aus unterschiedlichen Hintergründen. Und so sollten wir Diversity lesen, dass wir da Vielfältigkeit in allen Dimensionen in unsere Teams holen, um uns resilienter, um uns besser zu machen, innovativer und risikobewusster.
Vielen lieben Dank. Was für ein schönes Schlusswort. Danke für das tolle Gespräch.
Danke dir.
Cool down.
Damit sind wir am Ende dieser Folge mit Sandra Zemke zum Thema Diversity. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und euer Interesse an unserem Podcast. Wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, teilt diese Folge sehr gern mit euren Kolleginnen, Führungskräften, Freundinnen. Lasst uns eine Bewertung da oder schreibt uns gerne eure Gedanken an podcast@urbansportsclub.com. Bis zum nächsten Mal.